We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer Podcasts. Ich heiße Markus Borgmann und heute sprechen wir in der nächsten Viertelstunde über Biotechnologie. Corona hat die ganze Welt im Griff. Da stellt sich die Frage, wer löst das Corona-Problem? Wer liefert einen Impfstoff? Wer liefert einen Wirkstoff? Die wichtigsten Personen, die solche Fragen lösen können und beantworten können, kommen aus der Biotechnologie. Dr. Ole Pless vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Wissenschaftler im Bereich früher Wirkstoffforschung und unser heutiger Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Herr Pless.
Schönen guten Tag. Hallo, Herr Borgmann.
Seit der Corona-Pandemie ist das öffentliche Interesse für Biotechnologie extrem stark gewachsen. Ja, fast täglich wird über die Branche berichtet. Herr Pless, wie bewerten Sie diese Entwicklungen?
Also tatsächlich positiv. Ich glaube, wir hätten alle nicht gedacht, dass wir im Januar 2020 hätten wir wahrscheinlich nicht erwartet, dass sich die Gesellschaft über die beste Impfstrategie unterhält oder wann es endlich einen Impfstoff gibt gegen das SARS-CoV-2, also gegen das neuartige Coronavirus. Wissenschaft stärker in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken, finde ich natürlich absolut richtig als Wissenschaftler. Wir sind eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die von Wissenschaft und Technologie durchdrungen ist. Und natürlich nur, wer auch die Konzepte versteht, kann ja auch quasi gestalterisch im gesellschaftlichen Dialog mitwirken. Also sehe ich als total positive Entwicklung, denn je mehr auch die Öffentlichkeit von den Inhalten versteht, die wir bearbeiten, desto mehr wird ja auch beispielsweise Verschwörungstheoretikern der Boden entzogen. Also da hört man ja auch sehr viel einfach Falschmeldungen und falsche Darstellungen und sehr verschrobene Sichtweisen. Und das hat ja eigentlich mit der wissenschaftlichen Bewertung wenig zu tun.
Aber auch da liegen so ein bisschen dann die Risiken, oder? Dadurch, dass das Feld jetzt so stark in den Mittelpunkt gerückt ist und viele auch natürlich nicht diese Grundlagen, diese wissenschaftlichen Grundlagen haben.
Genau, aber deswegen ist es eben auch die Rolle von uns als Wissenschaftlern, auch darüber aufzuklären, so gut wir können und so viele Leute wie möglich mitzunehmen und auf diesen gesellschaftlichen Dialog vorzubereiten. Ne? Also das halte ich schon für wichtig. Und wenn das auch ein Impuls ist für junge Leute, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch bei der Berufswahl, dann ist es sicherlich für uns als Gesellschaft in Deutschland natürlich auch positiv.
Jetzt steht seit einigen Monaten natürlich Corona total im Fokus der Gesellschaft, auch der Berichterstattung. Natürlich geht es dann auch hauptsächlich um Impfstoffentwicklung. Und dabei gibt es immer wieder diesen Begriff mRNA-basierte Impfstoffe. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat mit diesen Verfahren und was ist der Unterschied zu bisherigen Verfahren der Impfstoffentwicklung?
Bei diesen mRNA-Impfstoffen, das ist eigentlich eine relativ neue Klasse von Impfstoffen, die man sich da anschaut. Und zwar ist ja die mRNA kodiert letztendlich für ein Protein, das in den Zellen dann hergestellt wird und als Antigen wirkt. Und dann also eine vollständige Immunantwort, also wir nennen das eine humorale und eine zelluläre Immunantwort, induziert. Und das hat eine Reihe von Vorteilen. Man kann vergleichsweise günstig und schnell große Mengen produzieren. Die müssen nicht gekühlt werden, sind relativ stabil und einfach zu transportieren. Also es hat eine Reihe von Vorteilen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass einfach bislang noch keine mRNA-basierten Impfstoffe wirklich marktzugelassen sind. Ne? Und das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man also sozusagen noch nicht weiß, wie wirkt das dann letztendlich in Menschen oder in vielen Menschen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch sowas zu entwickeln oder die richtige Strategie zu haben, das zu entwickeln oder das auch dann entsprechend durch die regulatorischen Behörden absegnen zu lassen.
Auch Sie haben am Fraunhofer IME in Hamburg, Sie arbeiten auch an Maßnahmen gegen Corona, beziehungsweise genauer gesagt an Wirkstoffen zur Behandlung von Corona. Und zwar stehen Ihre Arbeiten dabei ganz am Anfang dieser Wertschöpfungskette. Da geht es darum, chemische Substanzen zu finden, die das Potenzial haben, später ein Wirkstoff zu werden. Wenn Sie uns kurz erklären oder Einblicke geben, wie sieht Ihre aktuelle Forschungsarbeit aus und wie können wir uns diese Suche nach dieser einen richtigen Substanz vorstellen?
Ja, ist eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, vorwegschicken würde ich ganz gerne, dass Wissenschaft eigentlich immer eine Teamleistung ist. Also es geht da gar nicht so sehr um das, was ich tagtäglich mache, sondern wir arbeiten natürlich mit einem sehr großen Team zusammen, mit Menschen mit verschiedenster Spezialisierung. Also da sind Biologen dabei, Biochemiker, Virologen, Informatiker, Physiker, Chemiker, Ingenieure und so weiter, die ja so eine langjährige Erfahrung und spezifische Expertise mit einbringen in diesen Prozess, viel auch aus der pharmazeutischen Industrie kennen. und auch eben auch diese hochkomplexen Datensätze, die wir generieren, eben auch verstehen können. Und was wir eben machen, ist eine, wir versuchen ein sogenanntes Repurposing. Und unter Repurposing versteht man, dass man eine neue Indikation für einen bekannten Wirkstoff findet. Also sprich, Sie haben eine Wirksubstanz, die ist für vielleicht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zugelassen oder für eine Entzündungserkrankung. Und diesen Wirkstoff nehmen Sie jetzt und widmen den sozusagen um zur Behandlung von Covid-19. Das ist unsere Strategie dahinter. Und da brauchen wir natürlich einige Sachen dazu. Das eine ist eine Wirkstoffbibliothek, nennen wir das. Also das sind tatsächlich also große Substanzsammlungen, wo wir Tausende von Molekülen, die mittlerweile schon zugelassen sind am Markt oder die sich in klinischer Testung befinden, dass wir die testen in einem Zellkulturexperiment. Und das andere ist natürlich, dass wir dazu eben auch das Original SARS-CoV-2 brauchen. Und da arbeiten wir eng mit der Virologin Sandra Ciesek zusammen in Frankfurt, die uns da eben auch unterstützt mit den viralen Arbeiten, also die das Virus vermehrt und die das dann auf die Zellen gibt, sodass wir da einen Zusammenhang sehen können, wie wirken unsere Medikamente wenn ich ein Zellmodell infiziere mit diesem SARS-CoV-2. Also das ist die Grundlage für unsere Arbeiten. Wir haben sehr interessante Moleküle hier identifiziert und auch sozusagen therapeutische Kandidaten, also Wirkstoffe, die schon zugelassen sind. Aber jetzt müssen wir natürlich die noch ein bisschen detaillierter anschauen. Also da würde man jetzt erstmal in etwas komplexere Zellmodelle schauen. Hier in dieser Interviewserie ist auch ein Interview mit Marco Metzger aus Würzburg, die genau solche komplizierten Zellmodelle auch anbieten, also beispielsweise Zellmodelle von den oberen Atemwegen oder mit dem Fraunhofer ITIM arbeiten wir zusammen, wo wir uns also wirklich Lungengewebe angucken. Wie reagiert das Lungengewebe darauf, wenn es infiziert ist und wenn es dann mit unseren Molekülen behandelt wird? Also das sind alles Fragen, die wir uns jetzt stellen. Beispielsweise auch die Verabreichung. Also ist es eher ein Wirkstoff, der IV gegeben wird, also ins Blut, oder sollte man den eher inhalieren? Das sind alles wichtige Fragen, die wir versuchen jetzt zu klären, um dann möglichst schnell diese Wirkstoffe dann auch in klinischen Studien nochmal zu überprüfen. Mhm.
Jetzt ist natürlich nicht nur Corona ein großes Thema in der Biotech-Branche, sondern es gibt auch ein anderes Talk of Town, sage ich mal, seit einigen Jahren CRISPR-Cas. Diese Genschere, die ermöglicht, ganz gezielt DNA zu schneiden und zu verändern, das verspricht ganz viele Möglichkeiten im medizinischen Bereich, zum Beispiel Krankheiten grundlegend zu verhindern. Aber natürlich birgt auch das sicherlich gewisse Risiken. Was macht CRISPR-Cas besonders und welche Hoffnungen verbinden dann Experten mit dieser Methode?
Also CRISPR-Cas macht besonders, dass man eben sehr, sehr präzise im Genom, also in unserer Erbsubstanz, die in jeder Zelle unseres Körpers ist, dass man dort ganz gezielt Veränderungen herbeiführen kann. Und das hat natürlich, die Erstbeschreibung von diesem System war eben 2012 und seitdem hat es viele Hoffnungen wirklich geweckt, nicht nur eben bei anwendenden Forschern, sondern eben auch im klinischen Kontext, dass man somit ursächlich auch quasi kranke Gene heilen kann. Also dass man monogenetische Erkrankungen, wie wir sagen, also Krankheiten, die nur durch ein bestimmtes Gen ausgelöst werden, da kann man beispielsweise Sichelzellanämie, bestimmte Formen der Muskelschwäche oder Chorea-Huntington nennen, dass man die wirklich ursächlich heilen kann, also dass man das kranke Gen in den Zellen, in den Patienten repariert und somit den zugrunde liegenden Defekt eigentlich damit ausmerzt, wenn man so will. Das ist möglich, das kann man machen, das kann man in der Zellkulturschale, kann man das heute schon sehr, sehr zuverlässig machen. Das kann man auch an Modellorganismen machen, wie beispielsweise an Mäusen ist sowas schon gemacht worden. Und es gibt eben jetzt auch die ersten klinischen Studien, wo solche Therapieformen wirklich auch getestet werden, insbesondere natürlich erstmal auf die Sicherheit dieser Methode. Also ist es wirklich eine sichere Methode, die man hier anwendet, oder führt man eigentlich dem Patienten noch mehr Schaden zu, eigentlich, als man jetzt ihm nimmt? Und die Risiken sind natürlich da. Also auf der einen Seite braucht man natürlich bestimmte Genfähren, um dieses CRISPR-Cas, um diese Genschere auch an den Ort zu bekommen, wo sie dann wirken soll. Genfähren können beispielsweise dann auch wieder Viren sein. Da gibt es verschiedene sehr sichere Systeme, wie man Viren benutzen kann, um diese Genschere an den Ort zu bringen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wo schneidet dann diese Genschere noch so im Genom? Also wir sprechen da von Off-Target-Effekten. Schneidet die wirklich präzise nur an dem Ort, den man geschnitten haben will? Oder schneidet die Schere vielleicht irgendwo anders, wo man gar nicht sie möchte, dass sie schneidet? Und das ist ein wichtiges Problem oder ein wichtiges Thema, worauf man kontrollieren muss.
Dieses gezielte Eingreifen in den Körper, das Schneiden von DNA und ja, Verändern von Genen, hat natürlich auch die Filmbranche so ein bisschen auf dem Zettel. Und ganz passend dazu ist im August die deutsche Produktion Biohackers gestartet. Die Serie beschäftigt sich eben grundlegend mit solchen biologischen Themen, auch mit Versuchen, die auf CRISPR-Cas aufbauen. Es gibt Entwicklungen von Stechmücken, die mit Viren infiziert sind. Es kommen genmanipulierte Embryos vor, an denen Experimente durchgeführt werden. Herr Pless, Sie waren teilweise auch an der Serie beteiligt, darüber sprechen wir gleich noch. Wie realistisch sind solche Szenen für Sie?
Ich würde sagen, CRISPR-Cas ist im Laboralltag auf jeden Fall angekommen, um gezielt Gene auszuschalten oder anzuschalten und damit herauszufinden, welche Funktionen diese Gene haben. Das wissen wir bei vielen Genen noch gar nicht. Wir kennen zwar die Sequenz mittlerweile, aber wir verstehen zum Teil gar nicht so richtig, wie die funktionieren oder die Genprodukte, also die Proteine, die davon hergestellt werden. Und das machen auch tatsächlich schon Studenten, mit so einer Genschere zu arbeiten, also im Rahmen ihrer Masterarbeit oder im Rahmen ihrer Doktorarbeit passiert sowas. Also ich sage mal, es ist eine gesunde Mischung. Es ist natürlich Fiktion, es soll Spaß machen, aber gleichzeitig soll es eben auch ein bisschen Denkanstöße liefern oder Diskussionspunkte liefern für die Situation, in der wir uns als Gesellschaft halt gerade befinden. Das halt bestimmte Technologien mittlerweile ermöglichen und wir müssen, wenn eine neue Technologie entsteht, so ist es ja immer, so war es bei der Atomkraft ja auch, müssen wir entscheiden, wie wir sie nutzen und wie es kontrolliert wird, dass dort eben kein Missbrauch mit passiert. Und das ist unsere gesellschaftliche Pflicht und darüber müssen wir sprechen. Und deswegen müssen wir natürlich auch uns Informationen darüber verschaffen, was diese Technologien können, was das bedeutet.
Sie selbst, das ist ganz interessant, waren bei dieser Serie als Berater bei der Drehbucherstellung mit dabei, mit am Set auch in München bei der Produktion. Vielleicht können Sie uns da mal ein paar Einblicke geben. Was war Ihre Aufgabe vor Ort und wie waren generell dann Ihre Eindrücke vor Ort?
Ja, es war eine ganz tolle Erfahrung natürlich, weil man was gemacht hat, was man normalerweise in seinem beruflichen Alltag eher nicht macht. Also meine Rolle war eher erstmal auf Ebene des Drehbuchs zu beraten. Also ich habe dann tatsächlich wirklich Rohfassung der Drehbücher bekommen und habe die also kritisch durchgeguckt, habe Textpassagen umgeschrieben und versucht, punktuell dann wissenschaftlich akkurate Informationen in diesem fiktiven Rahmen zu liefern. Und mit manchen Ideen konnte ich mich da natürlich aufgrund des Erzähltempos nicht durchsetzen oder weil man so einfach eben keine Filme oder keine Serien macht. Aber ich glaube, bei manchen kleineren Sachen konnte ich mich durchsetzen und die sieht man dann auch zum Teil wieder in der Serie. Eine andere Rolle, die ich hatte, war, mir wurde ganz oft die Frage gestellt, was müssen die Schauspieler oder was haben die Schauspieler mich auch selbst gefragt, was muss ich denn ganz konkret im Labor machen? Also wie muss ich das dann, was sind denn meine Handlungsschritte, die ich dann im Labor durchführen muss? Und da habe ich zum Teil dann auch so Protokolle geschrieben, macht man erst das und dann macht man das und macht man das. Also der praktische Ablauf der Laborarbeit, wie sieht der aus, was muss ich da machen, wann stelle ich welches Reaktionsgefäß in welche Maschine, das haben wir schon versucht, auch so ein bisschen akkurat nachzuahmen. Ich habe dann auch so ein bisschen beraten bei der Auswahl der Geräte, die gezeigt werden. Also es war eine tolle Erfahrung.
Was es mit den mRNA-basierten Impfstoffen auf sich hat, wie das Fraunhofer E-Mail dazu beiträgt, die Corona-Pandemie einzudämmen und warum die deutsche Serie Biohackers trotz aller Fiktion auch ihre biotechnologische Berechtigung hat, Ole Pless vom Fraunhofer E-Mail in Hamburg hat es uns verraten und seine Einschätzung gegeben. Sehr spannende Einblicke, Herr Pless. Vielen Dank dafür und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank.
Fraunhofer. We know how.